Ja, ich bin auch heute Morgen meinem Heiland von ganzem Herzen dankbar. Ja, für seine große Liebe und Gnade auch zu mir, dass auch ich die Möglichkeit habe, heute hier zu sein und dass ich Möglichkeit habe, sein Wort zu haben, ja, und sein Wort lesen zu dürfen. Wie wir heute Morgen auch gehört haben, dass dieses Wort es beinhaltet so eine göttliche Kraft, ja, und dafür möchte ich besonders meinem Heiland dankbar sein, dass auch diese Kraft auch an mir so gewirkt hat, ja, dass auch ich heute darf mich nennen ein Kind Gottes, dass ich darf auch diesen lieben Heiland, meinen Heiland nennen, dass er auch in mein Leben gekommen ist, ja, und auch für mich dieses Blut vergossen hat. Ja, dass auch heute er noch dasselbe ist. Er hat sich nicht verändert. Ja, sein Wort hat sich nicht verändert. Ja, und er bietet auch jedem das an. Und wenn man das angenommen hat, dann kann man auch diese Kraft auch spüren. Ja, im alltäglichen Leben, und wir brauchen ihn so. Ja, in jeder Lebenslage, in jeden Tag, ja, jede Sekunde, jede Minute brauchen wir diese Gegenwart Gottes, ja. Und er bietet uns das an. Und wie wir heute schon gehört haben, diese Kraft Gottes, möchten wir sie auch in Anspruch nehmen. Ja, und ich möchte auch dem Heiland danken, ja, die Woche ist wieder vorbei, er hat uns alle bewahrt, beschützt, ja, wir sind heute alle gekommen, um sein Wort zu hören. Das ist, ihr Lieben, kein Zufall. Das ist alles diese Liebe und Gnade Gottes zu uns. Ja, weil auch so wie diese Kraft Gottes existiert, so existiert auch eine andere Kraft. Ja, dieser Seelenfeind, dieser Teufel, er besitzt auch eine gewisse Kraft, eine gewisse Macht. Und das ist ja gerade dieser alltägliche Kampf, weil er versucht ja, alle Menschen doch zurückzuhalten. Er versucht, alle Menschen doch von Gott abzuführen, ja, die Menschen zu verführen, sie abzulenken. Und ihr Lieben, er ist ja ein Erfinder, sage ich mal. Ja, er versucht mit allen möglichen Methoden, die Menschen von diesem Heil wegzubringen. Aber ich möchte sagen, er hat keine Chance gegen Gott, gegen Jesus, weil Jesus hat ausgerufen auf dem Kreuz, ja, es ist vollbracht. Er hat diesen Sieg für dich und für mich errungen auf Golgatha. Und das sind diese Gedanken, was ich heute so ein wenig sprechen möchte, über diese Treue zu Gott. Ja, Gott, er ist den Menschen treu, schon alle diese Zeit, wo er den Menschen, von dieser Zeit, wo er den Menschen geschaffen hat, war er immer treu seinem Wort. Das, was Gott gesprochen hat, hat er immer erfüllt. Das, was er den Menschen geboten hat, verheißen hat, wenn die Menschen es in Anspruch genommen haben, hat Gott es erfüllt. Haben sie sein Wort befolgt, wurden sie gesegnet. Haben sie sein Wort abgelenkt, dann kam dieser Fluch. Gott ist immer treu seinem Wort, auch heute. Dieses Wort, was wir heute gehört haben schon in der Einleitung, das ist Ja und Amen. Aber das ist nur für diese Menschen, die es annehmen, wie diese Gotteskraft sich auch offenbaren. Werden wir es aber ablehnen, mit Füßen treten, dann werden wir diese Kraft nicht fühlen. Das werden wir nicht erfahren. Es wird nicht an Gott liegen, sondern an uns. Und ihr Lieben, die Kinder singen so ein schönes Lied, oder wir haben so ein Lied, 623 meine. Es heißt so, Treue fängt schon im Kleinen an, singen die Kinder. Aber für uns Erwachsene ist es genauso wichtig, nicht mit großen Dingen treu zu sein und mit kleinen kann man hin und her. Es fängt nicht von großen Dingen an. Es fängt ganz von kleinen Dingen an. Ja, von morgens früh, wenn man aufsteht, beginnt unser Tag. Und da können wir in diesem Alltag diese Treue Gott beweisen als Kinder Gottes. Wie ist es bei dir? Wie ist es bei mir? Gott ist treu. Ja, und wir haben ja auch diese Botschaft gehört vor etlichen Sonntagen, ja, über dieses reine Herz. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus geht das Leben. Wenn ich mein Herz nicht behüte, wenn ich alles weiß und Gott trotzdem untreu bin, von wo soll dann diese Kraft Gottes oder dieser Schutz Gottes mich beschützen? Dann hat der Seelenfeind mit mir ein leichtes Spiel. Weil nur dann, wenn mein Herz rein ist vor Gott und ich dem Herrn treu bin, wird dieser Schutz Gottes um mich sein. Da wird der Seelenfeind keine Möglichkeit haben, mich anzugreifen. Es ist ihm nicht möglich, ja, er wird es versuchen, aber Gott ist ja stärker. Diese feurige Mauer um mich herum wird stehen. Diese Engel, sie werden da sein. Weil dieser Mensch, ich und du, wir bemühen uns, diesem Gott treu zu sein, sein Wort zu erfüllen, ein reines, heiliges Leben zu führen. Und angefangen von diesen kleinen Dingen. Der Herr möchte uns alle segnen in diesem Gedanken. Ihr Lieben, ich möchte wiederum zur Geschichte zurückgehen. Ja, Geschichte der Menschen, das ist ja im Wort Gottes uns geschrieben. Und wir können sehen, ja, dass Gott war immer treu, seinem Wort immer treu gewesen. Und die Menschen, die es erfüllt haben, sein Wort, gehorsam waren, ja, sie wurden auch gesegnet. Es waren auch keine anderen Menschen. Ja, die Zeiten waren vielleicht anders. Wir lesen im 1. Mose Kapitel 5 von diesem Mann. Er hat geheißen, Henoch. Ja, da gab es noch kein Internet, keine Autos, sage ich mal. Ja, da gab es kein Smartphone und so weiter. Aber der Mensch lebte auch, ja. Er hatte Frau, er hatte Kinder, er musste sein Leben besorgen, das Feld bearbeiten und so weiter. Und es heißt es von ihm, ich möchte nun diesen Vers 24 lesen. 1. Mose 5, Vers 24. Und dieweil er ein göttliches Leben führte, nahm ihn Gott hinweg und er ward nicht mehr gesehen. Schon zu jener Zeit, ein Mensch, wie die anderen alle, um ihn herum. Aber er hat sein Lebensziel gesetzt, diesem Gott zu dienen. Diesen Gott, diesen lebendigen Gott zu ehren. Wie ist es möglich? Wie macht man das, diesen Gott zu ehren? Ah, weil man sein Wort erfüllt. Ja, dass man von der Sünde fernbleibt. Dass man ein reines, heiliges Leben führt, ein gerechtes Leben führt. Ohne Sünde. Das verherrlicht diesen Gott, ja. Und er lebte so. Ja, es heißt ja auch in diesem Vers 22, und nachdem er Methuselah gezeugt hatte, blieb er in einem göttlichen Leben. Ein Mensch wie wir. Ja, diese Treue Gott bewiesen. Ja, wir haben auch letztes Mal vom Noah gehört, auch weiter im 1. Mose 6, nur diesen einen Vers möchte ich lesen. Vers 22, ja. Die Geschichten alle wissen wir, aber hier dieser Vers 22, 1. Mose 6. Und Noah tat alles, was ihm Gott gebot. Ihr Lieben, heute lesen wir das Wort Gottes. Es liegt von mir und jeder von euch darf seine Bibel aufmachen und nachschlagen. Das sind nicht Worte, was der Viktor jetzt spricht, sondern das Wort Gottes redet es. Ein Mensch wie wir. Aber er war gehorsam, er hörte das Wort Gottes, er hatte damals keine Bibel, so wie wir das heute haben. Dass man immer nachschlagen kann, nachprüfen, nachlesen, wie soll ich mein Leben gestalten? Da gab's es noch nicht. Er hörte die Stimme Gottes und sie sprach zu ihm. Mache das und jenes, mach so und so. Er hat das Wort vernommen und war gehorsam. Er tat alles und da war auch die Errettung seines Hauses, auch seine Errettung. Ja? Diese Treue Gott bewiesen. Ihr Lieben, Abraham möchte ich noch weiterlesen. Es sind halt solche Beispiele aus dem Wort Gottes, ja. Und es ist zwar, ja, sagen wir, im alten Bund, Aber die Menschen waren genauso wie wir. Ich möchte hier nur vom Abraham diesen Gedanken lesen, Kapitel 22, vom Vers 9. Ja, wir wissen, der Abraham bekam diese Verheißungen alle. Er glaubte Gott, ja, und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Er hat ihm einen Sohn verheißen. Davor hat Gott ihm gesagt, also dein Samen wird wie der Sand am Meer. Wenn du sie zählen kannst, diese Sandkörner, dann kannst du auch dein Nachkommen zählen oder die Sterne im Himmel. So groß soll es sein. Aber er hatte noch keine Kinder. Ja, und er musste sehr lange warten auf diesen verheißenen Sohn. Dann ist dieser Isaak geboren und jetzt verlangt Gott von ihm, von dem Vater, er soll diesen Sohn zum Opfer bringen. Ja, die Geschichte wissen wir, wegen der Zeit möchte ich nicht da stehen bleiben, aber diesen Gedanken nur lesen, diese Treue von diesem Menschen Gott gegenüber. Das Wort hat Gott gesprochen, geh hin und opfere diesen verheißenen Sohn. Der Abraham war schon ein alter Mensch. Und dieser verheißene Sohn ist jetzt da. Ich meine, der Junge war schon 13 Jahre circa so in dem Alter. Und jetzt musste er ihn schlachten, wie ein Schaf. Und Abraham nimmt diesen Sohn und geht ja auf diesen Platz, wo Gott ihm gesagt hat, da, an dieser Stelle sollst du das machen. Und diese etliche Verse möchte ich lesen, Vers 9, 1. Mose 22, Vers 9 bis 12 vielleicht. Und als sie kamen an die Stätte, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham daselbst ein Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham, er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deinen einzigen Sohn nicht verschont um meinetwillen. Ihr Lieben, können wir das nachvollziehen? Ich glaube nicht. Ja, was geschieht oder was geht alles vor im Herzen des Abrahams? Ja, natürlich waren andere Zeiten. Ja, die Menschen haben Kriege geführt und so weiter. Aber ihr Lieben, der einzige verheißene Sohn, schlachten jetzt wie ein Schaf hier, selber, der Vater, so lange gewartet auf diesen verheißenen Sohn, ja. Und wir wissen ja auch, was war damals, ja. Wir lieben unsere Kinder heute sehr. Ja, wir sind Gott dankbar für jedes Kind und so weiter. Aber bist du bereit, ja, deinen Sohn, deine Tochter, um Christi willen, zu opfern? Bist du bereit? Also ich weiß es nicht, ihr Lieben, aber hier diese Treue zu Gott. Der Engel sagte ja, jetzt weiß ich ganz genau, dass du Gott mehr fürchtest als alles andere. Du hast ihn lieb von ganzem Herzen. Das ist diese Treue. Ihr Lieben, auch weiter noch ein Gedanken von Josua. Wiederum einen Mensch, ja, er war ja Diener von Mose und hier dieser Gedanken, 1. Josua Kapitel 1, möchte nur zwei Verse lesen, vom Vers vielleicht 8 und 9, 7 und 8 vielleicht, diese zwei Verse, 1. Josua Kapitel 1, Vers 7 und 8. Diese Treue gegenüber Gott hat nicht Gott Vorteile, sondern wir. Ihr Lieben, Gott ist gegenüber seinem Wort immer treu. Er bricht sein Wort nicht. Ja, er kann manches ändern, wenn er ein Urteil gesprochen hat. Aber der Mensch tat Buße und kommt zu dem Herrn und bittet, er hat sich angesehen, seine Tat, seine Sünden. Dann kann Gott das ändern. Ja, diesen Richterspruch kann er sprechen, weil der Mensch mit treumütigem Herzen gekommen ist. Ja. Das kann er machen, aber sein Wort, er ist immer treu seinem Wort. Aber wir, und hier wiederum dieser Gedanken, wo Josua dann dieses Amt antreten sollte, ja, und das Volk Israel in das verheißene Land führen, hier diese Gedanken, 1. Josua 1, Vers 7 und 8, spricht Gott zu ihm, sei nur getrost und sei freudig, dass du haltest und tuest aller Dinge nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat, welche nicht weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, auf dass du weise handeln mögest in allem, was du tun sollst. Also diese Gedanken, ihr Lieben, wenn wir heute möchten weise handeln, das hat sich nichts geändert. Hier ist das Wort Gottes. Ja, schaue in dieses Wort Gottes, lese darin. Da wirst du Weisheit bekommen für dein alltägliches Leben, wie du handeln sollst. Du wirst weise sein, nicht weil du so bist, sondern weil Christus lebt in dir. Und du möchtest treu und rein und wahrhaftig diesem Gott dienen, von ganzem Herzen. Dann wird Gott dich segnen, er verspricht es, ja. Und hier Vers auch 8, und lasse das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, auf das du halten und tuest aller Dinge nach dem, was darin geschrieben steht. Alsdann wird es dir gelingen in allem, was du tust und willst weise handeln können. Ja, diese Gedanken, ihr Lieben, heute ist es auch nicht anders. Ja? Und nicht nur damals diese Männer Gottes jetzt oder die Männer, die Gott von ganzem Herzen gedient haben, haben dieses erlebt, dass das Wort hat eine gewisse Kraft, eine große Kraft. Ja, dass es bringt, wenn wir es erfüllen, es bringt mit sich einen Segen. Ja, für dich einen Segen, für mich einen Segen. Ja, und auch alle Zeiten, in allen Zeiten haben die Menschen das erfahren. Ja, wenn wir lesen diese Geschichte von Gemeinde Gottes auch Kaukasus, ja, das ist dieser Abschnitt, wo diese ganze Verfolgungen und so weiter, was die Geschwister damals erlitten haben, weil sie sich einfach zu Gott gewandt haben. Sie haben sich bekehrt, sie wollten diesem Gott dienen und da geschieht diese Verfolgung, ja, von sogenannten Gläubigen auch, von den Verwandten und so weiter. Und weil die Brüder ja oder die Geschwister, sie haben nicht nur gepredigt, das reine, heilige Leben, sondern auch ausgelebt. Ja, und natürlich, der Seelenfeind versuchte, sie auch zu drücken. Ja, sie auch von diesem Weg abzulenken. Und da waren Menschen, die versuchten alles Mögliche. Ja, vom Bruder Beck lesen wir ja, in Kaukasus, sie haben sehr viele diese Weingärten gehabt. Ja, sie lebten von diesen Trauben. Ja, es war ihr Unterhalt, ja, wie man sagt, ja. Und weil die Brüder gepredigt haben, dass ein Mensch Gottes, ja, der Wiedergeborene, er flucht nicht, er trinkt kein Wein, ja, er führt ein reines, heiliges Leben. Und da waren manche, sie wollten sehen, ja, es ist nicht möglich, dass ein Mensch kann sich so fassen. Und sie haben diesem Bruder Beck ja in seinem Weinberg, ja, ich meine 20 oder wie viel, ganz teure, ganz gute Stöcke, diese Traubenstöcke, rausgehauen, ja, kaputt gemacht. Und jetzt saßen sie dann morgens und lauerten, ja, wenn er jetzt in sein Weinberg kommt, was wird er sagen? Ja, das praktisch, das Existenz ist kaputt gegangen. Vielleicht nicht alles, aber das Wichtigste. Und soviel ich weiß, ein Traubenstock braucht 3 bis 5 Jahre, bis er die Frucht trägt. Ja, also kaputt gemacht. Und sie saßen da und warteten. Und da kommt dieser Bruder in sein Weinberg und sieht diese Verwüstung. Er sagte einfach, hob die Hand hoch und sagt, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Sein Name sei gelobt. Und ist zu seiner Arbeit weitergegangen. Ja, die Männer waren erstaunt. Das ist doch nicht möglich, dass ein Mensch, er sieht, seine Existenz ist ruiniert, aber er bleibt mit so einer Geduld. Er hat den Sieg errungen, aber nicht er, aber weil Christus lebte in seinem Herzen, ist er treu geblieben in dieser Sache. Er vertraute dem Herrn von ganzem Herzen. Ein anderer Fall, ihr Lieben, ich denke mal, viele haben das auch gelesen, schon ältere Geschwister. Sie haben das Gleiche gelehrt und gepredigt, das reine, heilige Leben. Aber wie ist es in einem Dorf? Da gibt es immer diese Jungs, ja, die, wie sagt man dazu, ja, die schlauen Jungs, ja, die immer was anstellen wollen. Sie haben gedacht, ja, jetzt schauen wir mal. Die älteren Geschwister, ja, oder sie sind dann ins Bett gegangen und schlafen schon ruhig, ja, mitten in der Nacht. Hört dieser Vater, dieser alte Opa irgendwelche Geräusche draußen. Er steht auf, kommt heraus, schaut, ja, da sind junge Männer auf dem Dach und die das Dach abdecken. Was macht dieser Mensch? Er geht schnell hinein, weckt seine Frau auf und sagt, ja, liebe Frau, steh auf, bei uns sind Arbeiter auf dem Dach. Mache ihnen eine Mahlzeit bereit, weil sie arbeiten, sie werden müde sein. Ich werde sie jetzt einladen. Die Frau steht schnell auf, tut etwas schnell kochen. Ja, dieser alte Mann geht heraus, wartet die Jungs. Ja, sie sehen jetzt, ah, jetzt ist der Opa draußen. Er ruft aber zu ihnen, ihr Männer, ihr habt so eine Arbeit geleistet. Ihr seid gewiss müde. Kommt runter, ja, meine Frau hat Essen vorbereitet. Kommt runter und stärkt euch. Ja, die Jungs, sie waren überrascht. So eine Wende. Sie stiegen herunter, gingen rein, haben Mahlzeit genossen, gingen heraus und deckten das Dach wieder zu. Ihr Lieben, nicht ein Mensch oder menschliche Kraft ist imstande, das zu tun, sondern diese Liebe zu diesem Heiland. Für sie war das Wichtigste, die Gebote Gottes erfüllen. Nicht dieses Dach oder das Irdische, sondern die Liebe Christi, so groß war sie in ihrem Herzen. Sie konnten ihren Feinden diese Liebe erweisen. Ihr Lieben, nochmal dieser Gedanke, die Treue zu Gott. Diese Frage steht ja zu mir und zu dir genauso. Gott hat sich nicht verändert, aber wie ist heute meine Treue zu diesem Gott? Erfüllt mein Herz diese Liebe Gottes so wie auch diese Männer Gottes? Ob jetzt im Alten Testament oder aus dem Leben. Wie ist es in deinem Herzen, in meinem Herzen? Und das bezieht sich doch auf ganzes Leben. Ich möchte vielleicht etliche Beispiele dazu nehmen und so uns die Frage stellen, wenn wir das Wort Gottes lesen, wie beweise ich meine Treue? Ja, wie ist meine Treue? Wie empfinde ich im Herzen? Jeder hat das Wort Gottes. Und wir lesen alltäglich. In jeder Familie ist vielleicht anders eingeführt. Ja, man liest vielleicht morgens, man liest abends, ja, das Wort. Man liest vielleicht auch Mittag einen Psalm, ja. Und man liest vielleicht mit der ganzen Familie oder auch selber für sich. Wie ist das? Das ist alles unterschiedlich. Aber immer diese Frage, wie lese ich das Wort Gottes? Ja, ich habe so gedacht, es sind zwei Möglichkeiten oder zwei wie sagt man dazu? Also zwei Methoden, das Wort Gottes zu lesen. Das eine ist, ich denke mal, das ist auch das Verbreiteste. Ja, wir lesen aus der Gewohnheit. Oft ist so, bei mir ist auch so, ihr Lieben, man muss sich auch immer darüber prüfen, weil bis der Tag zu Ende ist, ja, ist so zu spät. Ja, muss man schon ins Bett, morgen aufstehen, dann tut man schnell ein Kapitel lesen, ja, beten und ins Bett. Morgens vielleicht auch so, ja, man steht so, ein bisschen liegt man länger, dann schnell und dann vielleicht ein kurzer Vers und dann rennt man weg. Ja, so drüber gelesen. Ja, ich habe ja letzten Sonntag auch dieses von dieser jungen Mädchen gesagt, dieses Beispiel, ja, dieses Erlebnis, was das Mädchen erlebt hat, ja, sie hat gefühlt, ja, diese Liebe zu Christi hat nachgelassen. Irgendwas fehlt ja, aber dann, wo sie dann mit dem Bruder geredet hat, sind sie dann auf diesen Grund gekommen. Ja, sie liebte die Bücher lesen und hat dann bis spät in die Nacht gelesen und dann hat Mutter das Licht ausgeschalten, ja, und da war keine Zeit schon mehr, das Wort Gottes zu lesen. Dann ist sie ohne gelesen, ohne Gebet ins Bett gegangen und dann, weil sie zu spät ins Bett gegangen ist, ist sie später früher aufgestanden, war wieder keine Zeit und wieder schnell. Ja, das ist die eine Methode, aber diese Methode, ihr Lieben, wenn wir dieses Wort lesen, so wie aus der Gewohnheit, ja, unsere Pflicht getan, die bringt fast keine Frucht. Wenig Frucht oder fast keine Frucht. Ihr Lieben, wenn wir aber das Wort Gottes lesen und mit diesem Gedanken oder mit dieser Einstellung, ich lese das Wort und Gott spricht zu mir. Und ich hinterfrage dieses Wort Gottes, ja, ich stelle die Fragen. Ja, ihr Lieben, ich habe auch etliche ein Gedanken vielleicht, wir können eine Bibelstelle so betrachten und ich möchte dazu etliche Gedanken dann auch sprechen. Das Wort Gottes ist natürlich sehr groß, ja, es ist ein großes Buch und da sind sehr viele Gedanken. Ich habe halt diesen Bibelvers erwählt als Beispiel jetzt, ja, in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 7. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 7, der erste Teil. Wenn ich jetzt dieses Wort lese, natürlich, wie gesagt, es sind ja verschiedene Umstände. Ja, man hält zusammen mit Familie Andacht. Aber wenn man dann für sich das Wort liest, das brauchen wir alle. Als Kinder Gottes ja für sich persönlich, sich vertiefen in diesem Wort und fragen, was möchte der Herr von mir haben? Was sagt das Wort Gottes zu mir? Ja, und diesen Vers möchte ich ein wenig so betrachten. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 7, der erste Teil. Und hier heißt es, euch nun, die ihr glaubet, ist er köstlich. Vielleicht bis dahin, ja, erstmal diese Frage, euch nun, die ihr glaubet. Diese Frage an mich und an dich, was für Glauben besitze ich? Wenn ich jetzt dieses Wort lese, glaube ich auch diesem Wort, dass es Gott zu mir spricht. Selber Gott spricht zu mir und fragt mich, besitzt du diesen Glauben? Ihr Lieben, besitze ich diesen Glauben, dass Jesus Christus für mich gekommen ist, dass er für mich dieses Blut vergossen hat? Für mich persönlich, weil ich lese das Wort. Glaube ich diesem, dass nach diesem Erdenleben komme ich ins Gericht? Und David entschieden dann, ja, durch dieses Leben, wie ich gelebt habe, wo ich die Ewigkeit verbringen werde, glaube ich diesem. Ein unerlöster Mensch, ja, darüber möchten wir nicht sprechen, weil er wird ja Gott nicht folgen. Ein Mensch, der nicht wiedergeboren ist, kann kein Glauben besitzen. Er kann alles wissen. Aber diese, sage ich mal, dieses Erkenntnis, oder? Das Wichtige ist ja diese Gegenwart Gottes. Ja? Auch gestern, wer zugehört hat, ja, Geschwister in Erlenbach, Bruder hat so gut gesprochen und sagt, man kann vieles einrichten, einen sehr guten Gottesdienst ableisten, alles schön einrichten, wunderbare Lieder singen, er wird alles ablaufen wie bei einem Schnürchen, sagt man. Ja? Aber wenn die Gegenwart Gottes nicht da ist, das ist alles umsonst, das ist eine nur gute Fassade. Christus muss im Herzen wohnen, einen jeglichen. Dann wird auch dieses Leben sich offenbaren. Wenn aber ein Mensch das nicht hat, ihr Lieben, das ist ja dieser Betrug. Ja, wenn man dann auch dabei ist, wenn man alles weiß, aber Christus nicht im Herzen ist, da kann man keinen Glauben besitzen. Ja, da wird man auch diese Kraft Gottes nicht erleben. Der Glaube ist wichtig. Sehr wichtig, sonst können wir auch zu diesem allem nicht gelangen. Man muss glauben, dass Jesus Christus Gott selbst ist, Gott im Fleisch ist. Nicht einfach ein guter Prophet, ein Mensch, wie viele sagen oder glauben. Es ist Gott in Fleisch. Es ist Gott selber und er hat sich für uns geopfert, für dich, für mich, sein Blut vergossen und hat uns dieses Heil geschenkt. Jeder Mensch, der wiedergeboren ist, hat das erlebt. Jeder Mensch, der geheiligt ist, hat auch diese Verheißung erlebt. Ihr Lieben, und dann der zweite Teil auch, er ist köstlich. Dann kann ich mir die Frage stellen, und du dir, ist wirklich Christus für dich köstlich? Ist er wirklich für dich teuer? Wie für diese Beispiele, was wir schon gelesen haben. Kannst du so in deinem Leben handeln? Kannst du alles auf diesen Altar legen und nur diesem Christus folgen? Oder ist dein Herz doch nicht so ganz rein? Ja, oder ist doch noch etwas, was du eher Christus vorziehst und Christus auf den zweiten Platz stellst? Ja, er ist köstlich, ja, ihr Lieben, dann habe ich für mich so gesagt, für mich ist er köstlich, dieser Christus, weil er hat mir alle meine Sünden vergeben. Ihr Lieben, es ist ja ein Betrug des Teufels, wenn ein Mensch denkt, ja, ich weiß, es gibt einen lebendigen Gott. Ich will auch nicht verloren gehen, so dachte ich in meiner Jugend, ja, und ich wollte mich auch von Gott nicht absagen. Aber ich bin den anderen Weg gegangen, Eber. Der Weg dieser Sünde, den breiten Weg und nicht diesen schmalen Weg. Bis zu diesem Punkt, wo Christus gesagt hat, es ist Zeit. Ja? Und Gott sei Dank, dass ich diesem Ruf gefolgt habe. Alles vergeben, alle Sünden vergeben, reingewaschen durch das Blut Jesu Christi. Und deswegen ist er für mich köstlich, weil dieser Friede Gottes zieht in das Herz hinein. Weil es ist reingewaschen durch dieses Blut. Deswegen ist er mir auch köstlich, ihr Lieben, etliche Gedanken vielleicht noch zu diesem Gedanken, warum ist mir der Christus köstlich? Ja? Und in Lukas Evangelium lesen wir ganz am Anfang, man liest es so oft zu Weihnachten, ja, aber diesen Gedanken, Lukas 2, Vers 11, vielleicht auch den 10. kann man mitlesen, ja. Warum ist Christus mir so köstlich? Weil hier heißt es, Lukas 2, Vers 10 und 11, und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allen Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Für mich ist er geboren, er ist auf diese Erde gekommen, seinen schönen Himmel verlassen. Für mich, aber für dich genauso. Für jeden von uns. Ja, aber was ist, habe ich das erlebt? Ist das für mich wirklich köstlich oder ist das für mich nur eine Geschichte? Das musst du dir selber antworten. Ja, in Johannes Evangelium Kapitel 3 lesen wir auch diesen Gedanken, wo Jesus das Evangelium verkündigt hat. Ja, und jetzt kommt ein Nikodemus, ein Gelehrter, ja, ein Schriftgelehrter und fragt ihn, ja, wie ist es möglich? Und Jesus sagt zu ihm diesen Gedanken, Johannes Evangelium 3, Vers 3. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er in das Reich Gottes nicht kommen. Ihr Lieben, wir sehen hier, ja, wir haben auch letztes Mal gesprochen, diese Eintragung in das Buch des Lebens. Ja, wenn dein Name da nicht gefunden wird, bist du verdammt für die Ewigkeit, ja. Wird dein Name aber darin gefunden und du bleibst treu, dann ist deine Ewigkeit in dieser Herrlichkeit mit Christus, ja. Und hier heißt es ja, diese Wiedergeburt, deswegen ist mir Christus teuer. Ich habe es erlebt, ja, ihr Lieben. Noch ein Gedanken, ja, Johannes Evangelium. Kapitel 14, wo Jesus spricht über diese Gabe oder diese Verheißung, ja, was Gott verheißen hat. Ja, die Jünger waren so traurig. Der Messias, ja, sie haben gedacht, jetzt ist er gekreuzigt. Jetzt ist die ganze Hoffnung dahin. Er war doch Messias und jetzt ist er tot. Und dann nach der Auferstehung, ja, sie lebten auf. Er lebt. Ja, sie freuten sich. Ja, hier ist dieser Sieg. Er war nicht in der Kreuzigung. Viele Menschen wurden zu jener Zeit gekreuzigt. Der Sieg war in der Auferstehung. Und es heißt ja ein Wort, seit dieser Zeit, wo Jesus auferstanden ist, gewirkt er diese Heiligung, ja, dieses Heil den Menschen. Nicht, wo er gekreuzigt war. Ja. Und dann, die Jünger sind jetzt wieder diese Freude gefunden. Ja, Messias, unser Meister, ist auferstanden, er ist mit uns. Er ist wirklich dieser Heiland. Und dann sagt er, ja, ich muss ja in den Himmel fahren. Da sind sie wieder traurig, aber Jesus sagt zu ihnen, seid nicht traurig. Ich gebe euch einen Tröster, diesen Heiligen Geist, die Gabe des Geistes, ja. Und hier, dieser Gedanken, können wir lesen, ja, ich werde nicht alles lesen, nur diesen Vers, Vers 16, Johannes Evangelium 14, Vers 16 und 17. Und ich will den Vater bitten, und er soll euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibe ewiglich. Jesus ist nicht da, aber diese Vertretung des Heiligen Geistes, sie erfüllt ja dieses Herz. Ja? Das ist ja diese Heiligung, ihr Lieben, das Herz wird gereinigt durch die Wiedergeburt, reingewaschen durch das Blut Jesu Christi. Aber es ist noch nicht erfüllt mit dem Geiste. Ja? Aber durch diese Heiligung, durch das vollkommene Opfer, was der Mensch bringt, diese Treue Gottes, erfüllt dieser Geist das Herz, ja. Und er regiert dann. Und dann kommen diese ganzen Früchte des Geistes, dass man nicht nur den Nächsten liebt, sondern auch seine Feinde lieben kann. so wie wir auch gelesen und gehört haben. Ja, und Vers 17, den Geist der Wahrheit, welcher die Welt nicht kann empfangen, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht, ihr aber kennet ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ihr Lieben, das ist dieser Gedanke. Ja? Und dafür ist Christus mir köstlich, weil er ist nicht nur bereit, den Menschen das Heil zu geben, sondern er ist bereit, auch das ganze Leben uns zu begleiten. Ja, er weiß doch alles, dass diese Gegenmacht, die ist sehr groß. Ein Mensch kann nicht widerstehen. Es ist nicht möglich, alleine gegen den Teufel, den Seelenfeind, anzukämpfen. Das ist ein ganz anderer Bereich, ganz andere Stufe oder Ebene, wie man sagt. Aber mit Christus kann ein Mensch diese Siege haben. Christus hat für dich und für mich diesen Sieg schon errungen. Er kauft auf Golgatha. Aber das muss ich glauben. Das muss ich ihm anvertrauen, mein Leben. Diesem Christus. Dann werden alle Früchte sein. Ja, ihr Lieben, noch ein Gedanke, warum Christus für mich so köstlich ist. Diesen Gedanken lesen wir in Jakobus. Ja, es sind auch viele andere Bibelstellen, ihr Lieben, aber ich denke mal, das ist so verständlich. Warum ist Christus für mich so köstlich? Weil er für mich dieses vollkommene Heil gebracht hat. Wenn ich das annehme, wenn ich ihm folge, wenn ich sein Wort befolge und erfülle sein Wort, so wie auch die Männer Gottes früher. Ihr Lieben, hier heißt es ja, Jakobus Kapitel 5, ich möchte nur Vers 15 lesen, ja, uns diese Bibelstelle ist ja uns bekannt, aber hier heißt es, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Ihr Lieben, auch das ist Christus für mich köstlich. Wenn ich eine Krankheit oder ein Problem habe, Christus erhört die Gebete. Ja, ein Gebet eines Gerechten vermag sehr viel. Ihr Lieben, wir aus der Bibel kennen wir dieses Entnehmen, dass Gott erhört die Gebete. Nicht nur jetzt in unserer Zeit, früher genauso, nur jetzt noch viel mehr, weil wir sind nicht als Knechte, sondern als Kinder Gottes. Beim Volk Israel hat sich dieses Meer geteilt. Und sie sind durch das Trockene gegangen. Ja, beim Josua lesen wir diese Stadt, diese Jericho, ja, die starke Mauer. Ohne jegliche Instrument oder Werkzeug sind sie zusammengebrochen. Weil die Menschen einfach das Wort Gottes erfüllt haben. Sie haben diesen Gehorsam geleistet. Ihr Lieben, auch ein Mensch erlebt diese Wiedergeburt genau das Gleiche durch diesen Gehorsam. Erlebt man diese Kraft Gottes? Ein Sünder geht nach vorne oder kniet nieder vor dem Herrn mit einem reumütigen Herzen und steht auf, schon reingewaschen. Ein anderer Mensch, ganz anderer Mensch, ganz andere Gesinnung. Und die Früchte sind auch ganz anders im Leben. Das kann man nicht verbergen. Ihr Lieben, diese Gedanken, ja, Dankeschön. Ja, mein Husten ist noch nicht ganz weg, ja, es kratzt immer wieder im Hals. Aber ich habe gute Zuversicht, ja, der Herr ist noch dasselbe heute. Ihr Lieben, ich möchte noch einen Gedanken ansprechen. Hier haben wir jetzt diesen Gedanken betrachtet, wie bin ich oder wie erzeige ich die Treue beim Bibellesen? Ja, es war nur ein Vers, was ich jetzt genommen habe, über den Glauben und wie ist Christus für mich so köstlich, so teuer. Es gibt aber andere Bibelstellen, wo man genauso beim Lesen kann Frage stellen. Wie ist dieser Bibelvers für mich? Was will dieser Vers zu mir sagen? Was kann ich tun, damit ich diesen Bibelvers erfülle? Ihr Lieben, es geht um das ewige Leben, es geht um deinen Segen, es geht auch um diesen Segen für mich in meinem Leben. Und das ist sehr wichtig, dieser Gehorsam. Ihr Lieben, ich möchte noch einen Gedanken ansprechen. Vielleicht ein mancher wird sagen, ja, das ist nicht für die Kinder Gottes, aber ich möchte diesen Bibelvers lesen, hier Kolosser Kapitel 3, Kolosser Kapitel 3 möchte Vers 9 lesen Und vielleicht nur dieser erste Vers, erster Teil von diesem Vers. Hier redet Apostel Paulus zu den Kindern Gottes. Und er sagt zu ihnen in diesem Vers, ja, man kann auch alles lesen, aber die Zeit geht so schnell. Ich möchte nur diesen neunten Vers oder diesen ersten Teil vom neunten Vers lesen. Kolosser 3, Vers 9. Lüget nicht untereinander. Ihr Lieben, dann werden wir uns fragen, ja, ist es möglich, dass Kinder Gottes, die Menschen, die wiedergeboren sind, die ein reines, heiliges Leben beweisen sollen, leben sollen? Und er spricht hier, lüget nicht untereinander. Ist es möglich? Ist es möglich, ihr Lieben, dass ein Kind Gottes eine Unwahrheit spricht? Also ich denke mal, wenn ein Kind Gottes aufrichtig ist, es ist nicht möglich. Ja? Und wenn auch etwas geschieht, dann ist er bereit, das ins Reine zu bringen. Weil der Friede wird gestört. Ja? Es ist auch so, ihr Lieben, ich weiß nicht, wie man das so sagen soll, aber was ist eigentlich eine Lüge? Ja, wenn ein Mensch eine Geschichte gehört hat oder etwas gehört hat und erzählt es einem anderen und tut etwas dazu tun, damit die Geschichte so, sage ich mal, besser darstellen, etwas dazu reden oder etwas abtun, damit es nicht so schlimm aussieht. Was ist das? Ist das eine Lüge oder ist das nicht Lüge? Ja, das ist ja gerade, ihr Lieben, und wir sind so Menschen. Wir brauchen eine Gesellschaft, wir brauchen eine Unterredung. Wir reden ja täglich viele Worte. Wir erzählen einander das und jenes. Und das ist ja gerade, ja. Auch dieser Gedanke, ihr Lieben, ja, vielleicht, ich habe so eine Begebenheit gelesen. Eine Frau, ich weiß nicht, welcher Tag es war, soll Samstag sein, ja, sie tut ihr Wohnung oder Heim aufräumen, ja, sie will Wäsche waschen, ja, hat schon vieles vorbereitet und wollte gerade die Wäsche in die Waschmaschine tun, da klingelt es, ja. Da sind Geschwister gekommen zu Besuch. Ja, sie hat sie eingeladen, obwohl ihr so nicht passt, ja, aber sie war freundlich eingeladen, sie haben ihre Zeit dann verbracht und die Geschwister fragen dann auch, passt es überhaupt dir, dass wir jetzt gekommen sind? Ja, ihr seid ja schon da, ja, kommt rein, ist in Ordnung, ja. Dann haben sie Unterhaltung gehalten, Kaffee getrunken, das und jenes, und dann nach etlichen Stunden sind die Geschwister dann nun weggegangen, nach Hause gegangen. Ja, die Schwester steht da und sagt, oh Mann, diese Besucher, jetzt ist meine Arbeit nicht vollständig getan. Und dann stellt die Frage, ja, was ist das? Ja, hätte diese Schwester doch sagen können, ganz einfach, ihr Lieben, ich habe so viel Arbeit, aber kommt kurz rein. Dann wäre es so erledigt. Aber sie hat so getan, so freundlich getan, sie aufgenommen, aber wo sie dann weggegangen waren, war sie trotzdem unzufrieden. Nun war sie doch nicht aufrichtig. Ja, nun war sie doch nicht froh, dass sie gekommen sind. Man sagt, nun ja, das ist keine Lüge vielleicht. Aber das ist auch keine Aufrichtigkeit. Ein anderer Gedanke, ein junger Mensch, er arbeitet im Büro, ja, an die Kanzlei oder wie auch immer, ja, er kommt auf die Arbeit und sein Chef sagt zu ihm, ja, er nennt ihn da nach seinem Namen und sagt, wenn dieser Mann anrufen wird, dann sag ihm bitte, ich bin nicht hier. Ja, dieser junge Mensch sagt, ja, Chef, ich kann das nicht machen. Ich bin ein Christ und ich möchte schon an der Wahrheit bleiben. Dann sagt der Chef, ja, Lüge ist ja keine Sünde. Und ich habe doch dir befohlen, du bist mein Untertan. Du musst es machen, was ich dir sage. Sonst muss ich dich entlassen. Ja, der Junge steht da und jetzt klingelt das Telefon. Der Junge nimmt das Telefon ab und ist gerade dieser Herr und fragt, ob der Chef da ist. Dann sagt er, ja, er ist da und gibt dem Chef dieser Hörer. Der Chef ist empört. Ja, jetzt was soll, aber jetzt muss er dran gehen. Er hat dann mit diesem telefoniert und wo er fertig war, legt er diesen Hörer auf und sagt zu diesem jungen Mann, Sie sind entlassen. Ja, was machen? Der Junge packt seine Sachen und geht nach Hause. Und ist etliche Monate ohne Arbeit, findet sich keine Arbeit. Er vergeht eine gewisse Zeit. Jetzt bekommt er einen Brief, ja, von diesem Chef, von diesem Büro. Nun, er ist überrascht ein wenig, macht diesen Brief auf, Der Chef ladet ihn ein zu einem Gespräch. Der Junge kommt dann zu diesem Gespräch, geht hinein, ja, zum Chef, und der Chef sagt zu ihm: Können Sie mir verzeihen, dieses Handeln, was ich mit Ihnen gehandelt habe? Der Junge sagt: Ich war auch nie böse auf Sie. Ja? Und der Chef erklärt ihm, wissen Sie, wo Sie dann weggegangen sind, hat sich eine Sache aufgeklärt. Ja, ein Unterschlagen im Büro, wo Sie noch da waren und alle waren beteiligt, außer Ihnen. Und sagt: Ich habe den ehrlichsten Mensch entlassen in meinem Büro und die andere habe ich gelassen. Können Sie mir vergeben? Ja. Würden Sie bei mir wieder anfangen zu arbeiten? Der Junge sagt: Ja, ich bin bereit. Also nun hat er ihn dann auf die Stelle gestellt über alle Menschen. Ja, er war der, ich weiß nicht, wie die, diese Arbeitsstelle heißt, aber er war der, der Chef in diesem Büro dann. Ja, wir sehen, ihr Lieben, diese Treue zu Gott, es hat eine Wirkung. Natürlich erscheint vielleicht am Anfang so, man leidet darunter. So wie dieser Junge, er war mehrere Monate ohne Arbeit, musste gewisses Leiden ertragen, ja, oder Schaden ertragen. Aber Gott ist getreu, ihr Lieben. Und er belohnt diese Treue. Johannes Kapitel 8, Johannes Evangelium Kapitel 8, ich möchte nur diesen Vers 44 lesen, ja, damit wir verstehen, von wo kommt das alles, diese Lüge, diese Unwahrheit, ja. Und wer steckt dahinten? Und hier heißt es ja, man muss natürlich den ganzen Gedanken lesen, ja, weil hier spricht Jesus mit den Schriftgelehrten, ja, mit den Pharisäern und so weiter. Aber hier nur diesen Gedanken, Vers 44. Ihr seid von dem Vater, dem Teufel. Und nach eures Vaters Lust wollt ihr tun, denn er ist ein Mörder von Anfang und ist nicht bestanden in der Wahrheit. Denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er von seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und ein Vater derselben. Wir verstehen, von wo es kommt. Ja? Hier ist dieser Seelenfeind und das Ganze, was den Menschen dann Unwahrheit sprechen, ja. Es ist immer so, der Mensch möchte sich ausdrehen. Ja, wenn ein Junge oder Mädchen in der Schule ertappt wird, dann sind sie so Künstler. Ja, sie versuchen, das alles so in diese Reinheit zu kleiden und sich auszudrehen. Jeder Mensch, ja, ein unerlöster Mensch, er versucht, das alles so zu vertuschen. Nur, dass er nicht schuld ist. Ein anderer ist schuld, aber nicht er. Aber die Kinder Gottes handeln nicht so. Wir sind genau die gleichen Menschen, wir können auch Fehler machen. Es kann auch was passieren. Ja, aber da steht man dazu, weil dieser Friede Gottes im Herzen ist höher als alles andere. Und dann, man nimmt auf sich auch das, dass man vielleicht auch einen Schaden leiden wird. Oder erscheint zuerst. Ja, aber danach kommt diese Frucht, ja. Ihr Lieben, es sind ja viele andere Gedanken. Ich möchte noch auf einen Gedanken noch kommen, gerade bei diesem Unwahrheit sprechen. Über die Menschen was reden, was vielleicht gar nicht stimmt. Und das Wort Gottes warnt uns und sagt: Passt auf, was ihr sprecht. Und vor allem möchte ich ja betonen vielleicht, reden über diese Geschwister, die am Werk Gottes arbeiten. Das ist sehr, sehr ernst, ihr Lieben. Und das Wort Gottes spricht uns auch. Diesen Gedanken möchte ich gerade noch aussprechen. In 1. Timotheus, hier haben wir so ein Wort, wo Apostel Paulus ermahnt diesen jungen Bruder und sagt ihm diese Gedanken. 1. Timotheus, Kapitel 5 möchte ich lesen, Vers 19. Kapitel 5, Vers 19, ja, hier spricht er über die Ältesten, ja, über diese Mitarbeiter, die am Werk arbeiten und diesen Gedanken, Vers 19, 1. Timotheus 5, Vers 19, wider einen Ältesten nimm keine Klage an, ohne zwei oder drei Zeugen. Ihr Lieben, warum ist es so wichtig? Der Mensch, er kann fehlen. Ihr Lieben, ich habe das schon mal gesagt, ich habe auch manchmal gefehlt. Und nicht im Geistlichen, in diesem, auf der Arbeit, ja. Wir hatten eine Arbeit verrichten, ja, unsere Maschinen, sie werden jährlich überholt. Ja, und bei einer Arbeit war ich mir so gewiss, dass diese Schläuche so drankommen. Das hat sich bei mir so in, weil wir haben die Maschine zerlegt. Und dann mussten wir wieder zusammenbauen, ja. Und bei mir in meinem Gedächtnis hat sich so abgespeichert, dass die müssen so angeklemmt werden. Und der andere Kollege sagt, nein, das ist andersrum. Und ich war so sicher, ja, und wir haben dann nun nicht gestritten, aber jeder hat seine Meinung vertreten, weil jeder war seiner Meinung gewiss. Dann haben wir gesagt, ja, wo ist das Problem? Schauen wir doch auf die Zeichnung. Ja, dann haben wir die Zeichnungen geholt und dann haben wir geschaut. Und bei mir war es falsch, ich war falsch dran. Obwohl ihr habt es abgespeichert, dass es richtig ist, so wie ich es meine. Wir können fehlen, ihr Lieben. Deswegen meint auch Jesus vor allem über die geistlichen Dinge. Auch hier kann der Mensch fehlen. Deswegen ist es wichtig, ihr Lieben, wenn wir über jemanden sprechen oder was hören. Er sagt hier, zwei oder drei Zeugen, die das Gleiche gesehen haben, die das Gleiche gehört haben. Nur dann ist es bestätigt, weil ein Mensch kann erfehlen. Er kann den anderen Menschen beschuldigen, wo er gar nicht Schuld hat. Nur ist doch dieser Mensch ein Lügner, wenn er die Unwahrheit spricht. Und das ist eine Sünde. Ich möchte noch einen Gedanken lesen, Kapitel 2. Korinther. Ich werde auch ein Bibelvers lesen, warum das so wichtig ist, ihr Lieben. Aber jetzt noch ein Gedanken, 2. Korinther, Kapitel 13. 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 1. 2. Korinther, Vers 13, Vers 1. Hier sagt Apostel Paulus, er hat die Gemeinde da gegründet und hat sie betreut und hier kommt dieser Gedanke. Komme ich zum dritten Mal zu euch, so soll in zweier oder dreier Zeugenmund bestehen allerlei Sachen. Gab es doch auch Probleme und Schwierigkeiten und Apostel Paulus war nicht in Gegenwart. Aber er sagt hier ganz deutlich, wenn ich zu euch komme und wir werden das regeln, dann müssen zwei, drei Zeugen sein. Ja, dass die das bezeugen, das ist geschehen, jenes ist geschehen. Das wurde gesprochen, jenes ist gesprochen. Und es heißt mindestens, ihr Lieben, ein Mensch, wenn ein Mensch zeugt, dann war das im Volk Israel nicht gültig. Verstehen wir, weil der Mensch kann sich fehlen und auf sich eine große Sünde laden. Ja? Dieser Gedanke ist in 5. Mose noch. Diesen Gedanken möchte ich auch lesen. Wir sehen ja, es kommt ja ganz von früher schon. Ja, im 5. Mose, ja, Gott hat im Mose das befohlen und er hat uns das weitergegeben. Und ich habe jetzt von dem Neuen Bund das gelesen. Aber das kommt von da. Ja, Apostel Paulus, er geht zurück auf diese Hinweisungen Gottes. Ja. Hier 5. Mose, Kapitel 19. Ich möchte nur diesen Vers 15 lesen. Ja, da muss man nochmal den ganzen Absatz lesen. Hier heißt es, Strafe falscher Zeugen. Und hier dieser Vers 15. 5. Mose, Kapitel 19, Vers 15. Es soll kein einzelner Zeuge, wieder jemand auftreten über irgendeine Missetat oder Sünde. Es sei welcherlei Sünde es sei, die man tun kann, sondern in dem Mund zweier oder dreier Zeugen soll die Sache bestehen. Ihr Lieben, verstehen wir diesen Ernst? Ja? Nicht, dass wir jetzt jemanden schaden will antun oder was, aber das ist das Wort Gottes. Und wenn Gott etwas sagt, dann hat einen Sinn dahinten, einen gewissen Sinn. Ja, und dieser Sinn ist diese Reinheit und Heiligkeit von Kindern Gottes. Ja, und das ist ja für uns heute eine Warnung. Wenn wir sprechen etwas, ja, dann müssen wir uns überlegen und nachprüfen. Ist es wirklich Wahrheit? Das, was ich jetzt gehört habe, bevor ich handle. Ja, weil ich nach meinem Handeln werde ich gerichtet, nach meinen Werken. Nicht, was jemand gesprochen hat oder was ich gehört habe, sondern das, was ich getan habe, was ich gesprochen habe, werde ich gerichtet. Und das ist für mich wichtig, ja. Für mich wichtig. Wie werde ich handeln? Was rede ich? Stimmt es überein? Ja, wenn ich rede und in meinem Sinn ist, diesen Menschen Schaden zu tun, dann ist da von Christenheit keine Rede. Ja, da bist du überhaupt kein Wiedergeborener. Da bist du kein Kind Gottes. Ja. Ein Kind Gottes handelt so nicht. Und jetzt dieser Gedanke, warum ihr Lieben es so wichtig ist. In Matthäus Evangelium, Matthäus Evangelium, Vers 31, Matthäus Evangelium, Vers 31, ja, vielleicht von 30 können wir lesen. Jesus spricht hier diesen Gedanken und den möchte ich lesen und er bezieht sich auf dieses Wort, ja, was wir gerade betrachtet haben, ja, über dieses Lügen, über dieses Übereinanderreden, ja, und dieses Zeugen mit zwei oder drei, vor allem über diese Menschen, die am Gotteswerk arbeiten. Hier heißt es, wer nicht mit mir isst, Vers 30, Matthäus Evangelium 12, wer nicht mit mir isst, der ist wider mich, und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Darum sage ich euch, alle Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben, aber die Lästerung wider den Geist wird den Menschen nicht vergeben. Und wer etwas redet wider den Menschensohn, dem wird es vergeben. Aber wer etwas redet wider den Heiligen Geist, dem wird es nicht vergeben, weder in dieser noch in jener Welt. Dieser Gedanke, ihr Lieben, weil diese Menschen, die am Werk Gottes arbeiten, das ist die Arbeit des Geistes. Das ist nicht meine Arbeit, ihr Lieben, heute die ganzen Worte, ja, ich rede das, was ich erfahren habe. Ein Zeugnis kann ich ablegen. Aber das andere spricht das Wort Gottes doch. Und sie ist ja geschrieben durch diesen Geist Gottes. Wenn wir aber dagegen oder eine Unwahrheit sprechen, und das bestätigt nicht zwei oder drei Zeugen, dann ist es eine Lüge. Und dieses Gegenarbeiten gegen diesen Heiligen Geist wird dem Menschen nicht vergeben. Ihr Lieben, alles wird vergeben. Nur diese Arbeit gegen diesen Heiligen Geist, widerstreben, das wird dem Menschen nicht vergeben. Und das ist sehr ernst, ihr Lieben, und ich möchte sagen, es sind viele andere Gedanken dazu. Ja? Die Frage ist, bin ich treu meinem Herrn? Ja, heute, was schon vergangen ist, kann ich vielleicht nachprüfen und etwas verbessern, wenn man verbessern kann. Aber heute, weil ich weiß nicht, was morgen ist. Ein mancher Mensch in dieser Zeit ist schon in die Ewigkeit gegangen, jung und alt. Es betrifft uns alle. Wir wissen es nicht, wie lange. Aber die wichtigste Frage ist, dass es nicht nur ein Namenchrist bin oder eine Fassade, ja, dass ich einfach das nur mitmache, sondern Christus möchte in meinem Herzen leben. Und das ist wichtig. Und das ist nur möglich, wenn mein Herz rein ist. Mein Herz rein ist und ich dem Herrn treu diene. In allem, ihr Lieben, und wie in diesem Lied auch heißt, Treue fängt schon im Kleinen an. Von morgens an bis abend, auch in der Nacht, alle Tage, dem Herrn treu zu sein. Und der Herr möchte uns alle in diesem segnen, ihr Lieben. Das ist ein sehr wichtiges Wort. Ja, der Herr ist treu und er möchte, dass wir ihm auch treu sind. Ja, und diesem Gott möchte ich danken, ja, weil er ist köstlich für mich. Und dieses Wort, was wir gehört haben, das hat eine Gotteskraft, wenn wir es annehmen, wenn wir es anwenden, wenn wir ihm gehorsam sind. Der Herr segne uns alle und gebe uns gehorsame Herzen. Und sein Name sei gelobt und gepriesen in Ewigkeit. Amen.